Radio 1. Wir sind sehr dafür, dagegen zu sein.
Mensa Remos, liebe Hörerinnen und Hörer, wir diskutieren am Tag der Arbeit, an einem Tag, der gemacht wurde, der entstanden ist, um zu streiten, um zu kämpfen, um zu protestieren. Wir reden und diskutieren über Protest, über zivilen Ungehorsam auch. Also hoffe ich zumindest, wäre mein Plan. Vor 30 Jahren brannten die Barrikaden in Kreuzberg. Der Supermarkt Bolle wurde geplündert. Am Ende, das berichten die Altvorderen, blieb nur noch eine Tüte Blumenerde liegen. Die wollte wohl allein niemand haben. Und heute, nicht heute, aber vor 50 Jahren formierte sich die Gruppe, die wir heute als die 68er in so eine Generationenschublade ablegen. Initiiert von Studierenden, nicht zuletzt von denen an der Freien Universität Berlin. Und wir wollen in der kommenden Stunde diskutieren über Protest damals und heute und was sich die Generationen da hoffentlich zu sagen haben. Und haben zu diesem Zwecke drei Gäste im Studio, die ich herzlich willkommen heißen möchte. Schön, dass ihr alle, dass sie alle den Weg zu uns gefunden haben am Feiertag zudem. Ich stelle sie im Einzelnen vor. Martin Kaul arbeitet bei der TAZ als Redakteur für Politik von unten und soziale Bewegung. Sowas leistet man sich bei der stets klammen Tageszeitung. Wer die TAZ liest, weiß, dass Martin immer dabei ist, wenn es irgendwo kracht oder wenn zivilgesellschaftlich formiert. Castortransport, Braunkohleprotest, Blockupy, Martin Kaul ist meistens dabei. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Theresa Züger ist, wenn ich das richtig weiß, Theresa, auf dem besten Wege Richtung Dr. Theresa Züger, ne? Ist noch nicht vollendet.
Völlig richtig, ganz kurz davor.
Genau, die Dissertation beschäftigt sich mit digitalem zivilem Ungehorsam, also versucht dieses Konzept ins Netz zu holen oder rauszuholen, je nachdem. Diese Dissertation liegt in den letzten Zügen und dann ist das hier vielleicht so ein kleines Warm-up für die Verteidigung. Mal gucken, herzlich genau so. Willkommen, jedenfalls, dass du da bist. Und Dr. Knut Nevermann hat 1966 und folgende Jahre Jura studiert, war Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses, also ASTA-Chef an der FU, zu einer Zeit, in der die Fronten und Lager sehr klar waren und auch sehr deutlich sichtbar geworden sind. Herzlich willkommen, Herr Nevermann.
Moin, moin.
Moin, moin, genau, studentisch, um 12:12. Als Sie studiert haben, da haben sich die Studierenden gesiezt, stelle ich mir so vor, ich war nicht dabei. Studenten trugen Anzüge, also die männlichen zumindest. Der Professor hatte sowieso immer recht. Kiesinger, NSDAP-Mitglied seit 1933, war Bundeskanzler. Hat es diese starre Ordnung im Nachkriegsdeutschland in den 60ern einfacher oder schwieriger gemacht, dagegen zu sein?
Nein, das war natürlich eine der großen Ursachen, dass wir in einer Zeit lebten, wo man eben noch, es gab noch einen Kuppelei-Paragraph, man konnte keine Wohnung mieten, die Pille gab es nur auf Rezept und die kriegten nur verheiratet und all so Geschichten. Es war eine durchweg noch sehr konservative und auch sehr autoritäre Struktur in Familien und in der Hochschule, in der wir damals lebten und gegen die wir dann aufbegehrt haben.
Und das hat es einfacher gemacht, weil es war halt klar sichtbar, wo der Feind oder die Gegnerschaft ist und herkommt?
Es hat jedenfalls die Themen, die man haben konnte, sehr viel breiter gestreut. Trotzdem ist es so, dass wir nicht nur begonnen haben, uns gegen Deutschland zu wehren, sondern wir waren eben Teil auch einer internationalen Zusammenhang. Es war eben damals eine Kulturrevolution in Amerika. Es gab die Flower Power, es gab die Demonstration in Amerika. Nicht nur in Amerika, auch in allen großen Städten, Ländern gab es dann in dieser Zeit, 66, 67, 68, richtige kulturelle Veränderungen. Musik, Stones, Beatles,
okay, da war man,
Und so weiter, was Sie ja hier heute auch zeigen.
Ja, da war man ja tendenziell so eher dafür. Wogegen waren Sie denn? Wogegen war der ASTA?
Ein wichtiger Punkt war auch international, das war der Vietnamkrieg. Sie müssen sich vorstellen, dass heute jeder sagt, auch der amerikanische Präsident sagt, das war ein Fehler mit dem Vietnamkrieg. Mhm. Damals waren alle Bundesregierungen, Landesregierungen in Berlin, alle der Meinung, dass es ein richtiger Krieg war, in dem die Freiheit Berlins in Vietnam verteidigt wird. Und wir waren die Einzigen, die den Mut hatten, nee, das ist falsch. Wir sind für Selbstbestimmungsrecht, wir sind dafür, dass sie selber entscheiden können, was sie wollen und so weiter. Also Vietnam war ein hochmoralisches, das war übrigens der erste Krieg, der im Fernsehen lief. Sie sahen Bilder von grauenhafter Dichte. Und dagegen zu protestieren, war sozusagen doch eine sehr hochmoralische Veranstaltung, was die Sache nicht nur vereinfacht, weil man dann eben auch ein paar Grenzen leichter überschreitet, als wenn das nicht so moralisch gewesen wäre.
Wie war das bei Ihnen? War das so ein langsames Reinwachsen in diesen Protest oder gab es sowas wie ein Erweckungserlebnis? Sie haben die Bilder gerade angesprochen, vielleicht einen Abend vor der Glotze, wo Sie dachten, nee, so nicht, nicht mit mir.
Es gab ein paar, wenn Sie so wollen, Erweckungserlebnisse. Das eine war ein 66 schon, eine Demonstration vor dem Mirka-Haus in Berlin, wo Eier flogen zum Vietnamkrieg. Und das war ein solcher Skandal in der Öffentlichkeit in Berlin, sodass wir sozusagen mit wenigen, waren 1200 Leute bloß, mit wenigen Leuten einen ungeheuren Effekt produzieren konnten. Es gab dann die Geschichte jetzt vor 50 Jahren, am 2. Juni, als Benno Ohnesorg von einem Berliner Polizisten erschossen wurde. Auch das ist eine Sache. Da ist man der Nacht zusammengesessen und dann hörte man den regierenden Bürgermeister Heinrich Albert sagen, die Geduld der Stadt ist zu Ende. Obwohl der Staat jemanden erschossen hat und nicht etwa die Studenten. Also das sind so Dinge, wo man richtig merkt, dass man sich radikalisiert. Das gilt auch für den Vietnamkrieg, von Selbstbestimmungsrecht der Völker über bis zum Sieg im Volkskrieg sind es natürlich Veränderungen. Amis raus aus Vietnam, müssen Sie sich vorstellen, in Berlin, ja, Klammer auf West-Berlin. Das waren schon Provokationen und das waren aber auch Prozesse, die man erstmal selber machen musste im Kopf. Und das ist das Zentrale der gesamten Studentenbewegung in den 60er Jahren, was man heute 68 nennt und was sich auf 66 bis 68 bezieht. Wir haben wirklich alle unser politisches Bewusstsein verändert. Wir sind nach links gekommen. Es ist das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass die akademische Jugend links war.
So, das waren also sehr klare Fronten, sehr prägnante Bilder, die Sie auch angesprochen haben. Theresa, jetzt lassen sich ja in der Tat Bibliotheken füllen mit Schriften und Theorien zum zivilen Ungehorsam, der da ja auch praktiziert wurde. Wir haben jetzt hier nur eine knappe Stunde Zeit für unsere gesamte Diskussion. Deswegen ganz knapp, wie lautet deine? Was ist ziviler Ungehorsam?
Also, da gibt es tatsächlich sehr viele Definitionen und ein Problem, auf das ich aufmerksam geworden bin, ist eben, dass gerade die dominanten Definitionen oft nicht so wirklich gut funktionieren und deswegen habe ich mich einer Denktradition angeschlossen, die eher auf einem Denken von Hannah Arendt und Michael Walzer und auch Robin Kilikatis beruht. Das nennt sich radikal-demokratische Theorie zu zivilem Ungehorsam.
Und die besagt?
Die besagt, dass erst einmal, da sind sich alle einig, ziviler Ungehorsam ein absichtlicher und ein rechtswidriger Akt ist. Also es passiert nicht ganz aus Versehen und es ist immer im Konflikt mit dem Recht. Das muss aber nicht immer zwangsläufig auch von einem Gericht festgestellt werden. Das ist nochmal eine andere Frage. Gleichzeitig, und das ist für mich sehr wichtig, es ist ein prinzipienbasierter Akt. Also es ist kein Akt, der sich nur nach meinen eigenen Interessen ausrichtet, sondern ich teile zum Beispiel demokratische Prinzipien mit meinen Mitbürgern und kann also argumentieren, worum es mir dabei geht. Und diese richten sich immer auf ein Interesse an einer gemeinsamen Welt aus.
Das heißt, es geht nicht darum, dass ich beispielsweise die Pille haben will, sondern ich will, dass die für alle Frauen in Deutschland zur Verfügung steht.
Genau.
Oder in Polen zum Beispiel.
Ganz genau. Und das heißt, es geht auch nicht nur um Handlungen, die jetzt mein eigenes Gewissen betreffen, sondern es geht eben im politischen Raum um mehr als mein eigenes und subjektives Moralempfinden, sondern darum, wie wir gemeinsam zusammenleben wollen.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass es ein eigentümliches Konzept ist. Ja, ich grätsche einfach rein. Ich weiß, du könntest noch eine Stunde weitermachen. Wir reden von einem Rechtsbruch. Du hast gesagt, ein absichtlicher Rechtsbruch.
Richtig.
Aber er ist ja auch rechtlich abgesichert, nicht?
Nee, das ist nicht der Fall. Nee. Also ziviler Ungehorsam ist ein Rechtsbruch. Es gibt also nicht die Rechtskategorie des zivilen Ungehorsams, wo sie dann vor Gericht sagen, ach nee, sie wollen den zivilen Ungehorsam üben, dann ist alles in Ordnung. Sondern ganz im Gegenteil, das wird wie jede andere Straftat auch erst einmal vor Gericht gestellt. Und dafür gibt es auch keinen rechtlichen Schutz. Es gibt vielleicht eine sozial vereinbarte Argumentation vor Gerichten, die dann dort zur Milde führt. Aber das ist in keinem Fall rechtlich so sicher. Sondern ziviler Ungehorsam ist gerade eben keine rechtliche Kategorie, sondern vor allem eine politische Kategorie.
Das heißt, es liegt dann im Ermessen des Gerichtes zu sagen, ist okay, vielleicht auch wir aufgrund unserer deutschen Geschichte, aufgrund des Nationalsozialismus, aufgrund des millionenfachen Mordes an Juden, tolerieren Akte des Widerstandes?
Ja, ich glaube eben, dass es nicht nur an den Gerichten ist, das zu entscheiden, sondern eben auch an jeder Gesellschaft ist zu entscheiden, wo wir eben diesen ganz speziellen Sonderfall einer Gesellschaft akzeptieren wollen, wo wir also dazu gekommen sind, zu sagen, auch wenn wir Gesetze haben, gibt es gute Gründe manchmal, diese Gesetze zu brechen. Und das ist eine besonders transformative Kraft, die Gesellschaften nutzen sollten und haben können, um sich auch weiterzuentwickeln in dem, was sie als richtig ansehen.
Martin, ich habe ja eingangs gesagt, du bist Redakteur für Politik von unten und soziale Bewegung. Wo sonst sollte das geben, wenn nicht bei einer Tageszeitung, bei der Tageszeitung, die ja aus dem linksalternativen Spektrum raus gegründet wurde. In der Vergangenheit wurde ja so oft rumgemosert, dass wir alle oder die Jugend oder die Mehrheit der Menschen in Deutschland so desinteressiert sei, so politikverdrossen sei. Wo keimen denn deiner Ansicht und vielleicht auch deinen Recherchen nach gerade soziale Bewegungen in Deutschland?
Naja, wir sehen zu unserem Schrecken ja, dass es auf der rechten Seite der Gesellschaft wesentlich stärker im Moment was los zu sein scheint als in Anführungsstrichen auf der linken. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Schübe von Protesten, die aber letztlich überschaubarer Art waren, wenn wir vom progressiven Spektrum reden. Occupy, Blockupy, Castor-Proteste, Stuttgart 21, also häufig ein Protestspektrum, das aus der, sagen wir mal, akademischen Mittelschicht heraus organisiert ist, bestimmte Vorderentwicklungen einfordert, die aber selten materieller Natur sind. Wenn wir überlegen zum Beispiel, was war bei Hartz IV los, gab es da eigentlich Mammutproteste anhaltender Art? Sehen wir zwar, dass eine Linkspartei gegründet wurde, aber
es gab die Montagsdemonstrationen.
Es gab die Montagsdemonstrationen natürlich, aber wenn wir im klassischen sozialpolitischen Bereich schauen, sehen wir eigentlich, dass so materiell so richtig was nicht auf der Straße ist. Und jetzt gerade, das ist ja nur kein Geheimnis und wurde heute bei euch ja auch schon oft debattiert und war Gegenstand, sehen wir eben, dass dann eher ein Rechts, eine Bevölkerungsgruppe auf die Straßen geht, die im Prinzip ihre Stimme sucht und sich nicht vertreten fühlt. Und ich glaube, das hat auch viel mit, nicht nur, aber auch viel mit sozialpolitischen Fragen zu tun, mit einer sozialpolitischen Schere und muss uns natürlich zum Nachdenken Anlass geben. Also was tut sich da, was tut sich da nicht, wie materiell ist das und wie nicht.
Jetzt diskutieren wir ja heute am Tag der Arbeit, also am internationalen Kampftag der Arbeiterklasse. Gibt es das denn überhaupt noch so in dem Sinne, Protest von unten? Du hast ja gerade gesagt, scheint wohl eher so ein Mittelschichtsding zu sein. Und wenn ich mir hier unsere Runde angucke, habe ich den Eindruck, ein höherer Schulabschluss plus Studium. Und prompt erwärmt man sich für das Thema Selbstermächtigung, Protest, Widerstand. Ist das so?
Gut, das habt ihr euch ja einfallen lassen. Da hätte vielleicht andere Leute einfallen müssen.
Okay, der Punkt geht ja nicht. Aber ich meine, ihr drei seid ja auch in gewisser Weise Repräsentanten dieser Denkschule oder dieses Interesses. Deswegen frage ich, gibt es denn den Protest von unten aus der Arbeiterklasse oder aus sozialen Schichten, also jetzt, die nicht nur rechtsorientiert sind, die du gerade angesprochen
natürlich,
hast?
Natürlich und ja auch in vielen Formen. Also das Wichtige ist ja, dass man sich das ganz genau anguckt, als wenn wir uns Streik Bewegungen angucken, sehen wir, dass da viel los ist. Und um mal zu sagen, wo irgendwie erfolgreiche Arbeiterstreiks laufen, beispielsweise bei den Lokführern oder bei den Piloten, stellt man ja auch fest, dass es durchaus willige Menschen gibt, die sich wehren. Und um das jetzt also dann doch auch zu sagen, natürlich ist das Spektrum der Humanisten, der Pluralisten, vielleicht auch der Sozialisten, Kurden, Kommunisten und Syrienfreunde extrem organisiert. Mhm. Nur eben nicht in Protestformen, die 30.000 auf die Straße bringen, sondern gerade in den letzten Jahren sehen wir, dass es ganz viele Willkommensinitiativen, ganz viele flüchtlingshelfende Gruppen gibt, die in den Kirchen, aber auch klassisch sozialistisch organisiert sind.
Das siehst du auch als Protest,
naja, das ist ja zumindest eine Form von Position beziehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt Protest in dem klassischen Sinn ist, aber wir sehen, dass dass beispielsweise der 1. Mai, da ist für viele Linke, die früher zu Revolutionären um 18 Uhr waren, die kommen auch heute noch, aber die sagen, uns ist nicht wichtig, da um 18 Uhr irgendwie mal groß Bambule zu machen. Uns ist wichtig, die 364 Tage im Jahr, die es noch so gibt, für eine Veränderung zu sorgen. Das muss man zumindest konstatieren. Das ist häufig nicht so sichtbar wie die klassischen Tabus, die gezielten und gewollten Tabus, die zum Beispiel auf der rechten Seite jetzt im Moment sich stark entwickeln. Wir sehen in Höcke oder die identitäre Bewegung, die einfach kalkulierte Tabubrüche vornimmt und damit medial im Prinzip etwas nachholt, was die Linke die letzten 10 Jahre eingeübt hat und im Moment auch wo die Linke an den Punkt gekommen ist, auch bemerkt zu haben, dass die kalkulierten Tabubrüche, die eher Medienstunts waren in den letzten Jahren, genauso von rechts kopierbar sind und deswegen auch nur so eine begrenzten Sexiness haben. Ja, wenn man sieht, was eigentlich, also das ist letztlich nur technische, taktische Spielereien sein können.
Jetzt sprachen wir gerade, Herr Nevermann, mit Theresa über Theorien, Konzepte des zivilen Ungehorsams. Waren das denn Theorien, mit denen Sie sich, Ihre Kommilitoninnen vielleicht auch damals rumgeschlagen haben? Oder war das, das stand sicherlich auch irgendwo im Regal in der Bibliothek, aber war nicht Ihre Tasse Tee?
Doch, doch, das waren auch große Diskussionen, auch damals, auch vor 50 Jahren, also gerade jetzt vor 50 Jahren, genau war Herbert Marcuse an der FU und ist da viermal aufgetreten, hat einen riesen Hörsaal voll gehabt und da spielte das Thema Ungehorsam eine große Rolle. Was heißt Widerstand? Ab wann kann man was machen? Was darf man machen? Was sollte man machen? Und so weiter. Das waren schon Dinge, die uns damals bewegt haben und die auch wichtig waren, weil natürlich man dazu neigt, wenn man wütend wird über irgendetwas, wie zum Beispiel den Tod von Benno Ohnesorg vor 50 Jahren, dass man dann trotzdem sich überlegen muss, in welche Richtung kann man jetzt eigentlich weiter politisch agitieren und wie kann man Leute finden, die einen unterstützen und das nicht nur in der Universität, sondern auch außerhalb. Das ist ja damals nach außen gegangen, zu den Lehrlingen, zu den Schülern, zu sehr vielen Leuten. Also das war schon ein relativer Erfolg, aber da spielte das Thema gewaltfreier Widerstand, Regelverletzung ja, aber ohne irgendwelche Schäden anzurichten, vor allem nicht an Menschen. Das war damals schon eine wichtige Diskussion.
Was haben Sie denn als Ihre wichtigste oder vielleicht als die symbolkräftigste Aktion in Erinnerung?
Ja, die symbolkräftigste war natürlich dann 1968 der Widerstand gegen die Springerpresse, nachdem das Attentat auf Uli Dutschke vor nunmehr 49 Jahren stattgefunden hatte. Das war eine, damals war das Slogan, wir wissen nicht, wer geschossen hat, den Herrn Bachmann kannte damals niemand. Es war aber auch ein Rechtsradikaler, der sehr viel von Bild-Zeitung gelesen hatte, wie man inzwischen weiß. Wir wissen nicht, wer das war, aber Schuld daran hat die Hetze der Springerpresse. Und dann passierten ja an Ostern 1968 die Versuche, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. Sowohl in Berlin als auch in anderen Städten und München, Frankfurt und so weiter. Zum Teil auch mit Erfolg. Zum Teil brannten dann auch Auslieferungswagen, wobei man immer noch bemerken muss als Fußnote, dass die Molotow-Cocktails vom Berliner Verfassungsschutz angeliefert worden sind. Muss ich mal vorstellen. Also das sind alles Dinge, die man im Nachhinein, das haben wir damals nicht gewusst. Und dann haben wir gesagt, was ist denn hier los? Das haben wir natürlich nicht gewusst. Also das waren so die großen Ereignisse, wo man sagen musste, ja, hier sind wir jetzt alle einig, so geht es nicht weiter. Wir brauchen eine politische Öffentlichkeit, die sehr viel breiter ist und sehr viel offener ist und sehr viel fairer ist.
Und was uns solche Proteste und Protestformen zu sagen haben, das besprechen wir gleich.
Radio 1. Wir sind dagegen. Protestgeschichte und Protestgeschichten. Der Radio Day mit Katja Weber.
Über Formen des Protestes des zivilen Ungehorsams spreche ich mit Martin Kaul von der Taz, nach wie vor bei mir im Studio. Herzlich willkommen nochmal. Mit Theresa Züger, die auf dem Wege Richtung Dr. Theresa Züger ist. Sie arbeitet nämlich gerade an ihrer Dissertation zu digitalem zivilen Ungehorsam. Und mit Dr. Knut Nevermann, der 1966-67 AStA-Vorsitzender war an der FU in Berlin, gerade berichtet hat über Aktionen, über Proteste in den ausgehenden 60er Jahren. Sit-ins, Teach-ins und so weiter haben wir alles spätestens im Geschichtsunterricht gelernt. Welche Macht hat so ein Instrument denn heute noch, vielleicht Theresa erstmal? Oder würdest du sagen, diese Formen tragen gar nicht mehr, weil sich uns durch das Netz nochmal ein Universum an Ausdrucksmöglichkeiten eröffnet hat?
Also ich glaube, das schließt sich in keiner Form aus. Es hat halt immer damit zu tun, was man genau kritisiert und was da der wichtige politische Kontext ist. Es gibt natürlich neue Anliegen im Netz, weil es auch da darum geht, wer denn eine Infrastruktur beherrscht, über die Informationen verbreitet werden und über die auch eine Deutungshoheit erstellt wird über Politik. Deswegen, also ich finde eigentlich, ist es ein ganz gut anschlussfähiges Beispiel, dass da versucht wurde, die Auslieferung einer Zeitung zu verhindern, wo es heute eher darum geht, welche Informationen zugänglich macht oder eben nicht, wo blockiert wird oder nicht, oder wo auch Informationen geleakt werden, was ja auch ein Teil des ungehorsamen Geschehens des Netzes ist auf jeden Fall.
Also wie schaut ihr denn dann vielleicht, Martin, wie schaust du denn auf Aktivitäten im Netz, sagen wir mal auf, von openpetition.org hin bis zu Anonymous oder zu Whistleblowern, sind das eine neue Spielwiese oder auch tatsächlich ganz neue Formen und Programmatiken, die damit einhergehen?
Also ich glaube, wir sehen zumindest, dass das, was wir für eine symbolische oder eine diskursive Form von Protesten im Netz hielten, dass sich das gerade materialisiert. Wenn in der Türkei mal eben Wikipedia abgeschaltet wird und im Prinzip die Frage im Raum steht, wer darf was wissen, dann ist das ja eine klare Ansage, in dem Fall von der Regierung an ihre Zivilbevölkerung, dass da was umkämpft ist. Und wenn wir bei WikiLeaks sehen, dass eine, was auch immer für anarchisch geprägte Organisation den Gegenbeweis anzutreten versucht, nämlich dass den Kampf um Wissen selbst zu definieren und sie gejagt werden wie Staatsfeinde Nummer eins, dann macht das sicher klar, dass es hier nicht nur um Meinungsaustausch geht, sondern dass das ein materieller Kampf ist, der da gefochten wird. Ne? Und deswegen haben ja auch gerade Journalistinnen, Journalisten, Blogger, wie jetzt die Kollegen von Netzpolitik, eine extrem große Relevanz entfaltet, weil, denke ich, jedem klar ist, dass da große Kämpfe stattfinden, die nicht nur symbolischer Natur sind.
Anonymous hatte ich, glaube ich, vorhin schon angesprochen, arbeiten. Der Name verrät es schon ein bisschen, anonym. Das ist nicht ganz unwichtig, wenn man über Ungehorsam spricht, ob der Absender erkennbar ist. Mhm. Natürlich gibt es viele gute Gründe. Du hast gerade eins angesprochen, das Netz in repressiven Staaten anonym zu bleiben. Welche Rolle spielt das in deinen Überlegungen, Theresa, ob ich als, als Widerstandleistende sichtbar bin, erkennbar bin oder eben nicht?
Ich glaube, das ist wichtig anzuerkennen, dass das schon ein neues Moment dieses digitalen Widerstands ist, dass Anonymität auch als ästhetisches Moment plötzlich eine Rolle spielt, dass damit ein neuer Ethos des Widerstands entstanden ist, wo eben nicht das einzelne Individuum in Erscheinung tritt, sondern vielmehr eben eine undefinierbare Masse von Meinungen plötzlich sich zusammenschließt. Und dass damit etwas Neues an Politik passiert, das finde ich schon interessant an diesen Bewegungen, an diesen Phänomenen. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, dass auch wenn unter bestimmten repressiven Umständen Anonymität vielleicht die einzige Möglichkeit ist, politisch aktiv zu werden, es auch Nachteile gibt, anonym zu handeln. Weil in dem Moment, wo niemand weiß, aus welcher Richtung eine Meinung kommt, verliert diese Aktion jede Reziprozität, also jede Möglichkeit der Gegenrede. Ich kann denjenigen nicht fragen, wie kommst du zu deiner Meinung? Und er kann sich nicht dazu äußern. Und damit fehlt im Grunde die Möglichkeit für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs auf dieser Ebene. Deswegen, ich würde sagen, es gibt schon strategische Nachteile auch. Und gleichzeitig muss man anerkennen, dass damit auch etwas Neues ausprobiert wurde, was irgendwo erstmal eine interessante Störung erzeugt hat.
Also was, wenn ich mal ganz kurz eine Sache sagen darf, was diesen ästhetischen Moment und die interessante Störung angeht, die häufig mit Anonymous verknüpft wird. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich will nur der Vollständigkeit halber dazu mal sagen, diese Maske Guy Fawkes, auf die sich da so ästhetisch bezogen wird, das war ein Typ, der ist mit Sprengstoff ins Parlament gerannt in Großbritannien
recht
und wollte
konkret.
Das Parlament wegbomben. Ja, und das ist ja schon interessant, wie dann bestimmte Ästhetiken zurück ins Spiel kommen, auf die sich so produktiv bezogen wird, einfach weil keiner mehr so richtig die Geschichte kennt, um was es da eigentlich ging. Es ist natürlich eine Überladung von dieser Symbolität auch, aber man muss sich da auch irgendwie vergewissern, an was für eine Tradition das eigentlich anknüpft.
Was sagen Sie denn, Herr Nevermann? Ist das für Sie von den Theorien des zivilen Ungehorsams gedeckt und zulässig, anonym aus einer Masse heraus zu agieren?
Ja, das Anonyme finde ich nicht so schlimm. Ich finde etwas anderes im Unterschied zu vor 50 Jahren. Da war das eine sehr plurale Bewegung. Da waren Leute, die waren moralisch engagiert gegen Vietnam. Andere haben sich radikaldemokratisch orientiert. Da gab es Persönlichkeiten wie Hodi Dutschke, der natürlich auch durch seine revolutionäre Orientierung ganz andere Denkmuster noch hineinbrachte und so weiter. Es war aber plural und wir waren uns alle darüber einig von 66 bis 68, dass wir eine Pluralität haben, dass wir nicht alles teilen, was die anderen sagen, aber wir sind Teil einer Bewegung. Und das ist im Internet, glaube ich, jetzt ein bisschen komplizierter geworden, weil dort sehr individuell und sehr themenspezifisch, sehr unpluralistisch, im Kern antipluralistisch argumentiert wird. Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Da geht nämlich eine Menge bei verloren. Es werden immer nur Teilgruppen sich angesprochen fühlen, weil man nicht die Offenheit hat, auch mit anderen Motiven zum selben Ziel zu kommen.
Martin, du hast dich geregt. Ich weiß nicht, ob mit Widerspruch oder Zustimmung. Theresa kommt auch in Wallung. Bitte
schön. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich schon so einen Effekt der Polarisierung, aber das sehe ich gerade eher in den normalisierten Bereichen unserer Kommunikation im Internet, die halt auch immer stärker kommerzialisiert wird. Ich glaube, da gibt es wirklich das Problem, dass Kommunikation immer stärker depolitisiert wird. In diesen Formen, die ich mir angeguckt habe, wo es um zivilen Ungehorsam im Netz geht, muss man im Gegenteil sagen, da geht es um sehr pluralistische Gedanken teilweise. Teilweise auch um Anliegen wie zum Beispiel Gleichberechtigung von Frauen oder andere gesellschaftliche Themen, die sehr viel breiter verankert sind, die dort einfach auf neuen Wegen umgesetzt werden. Und auch wenn es so erscheinen mag, als ginge es da ja nur um die Spezialinteressen dieser Menschen, die sich für das Internet interessieren, muss man sagen, da geht es um sehr fundamentale demokratische Rechte, die eben immer stärker auch im Internet zu einem Kampf um diese Infrastruktur geführt haben. Aber da geht es um bürgerliche Rechte und nicht um Rechte, die nur im Digitalen existieren. Und ich glaube, das schließt auch an das, was Martin gesagt hat, dass es da um sehr manifeste Politik geht und in keiner Weise nur um das Symbolische im Sinne von etwas weniger ernst gemeintem oder weniger ernstem.
Jetzt würde mich interessieren, Martin, was du dazu sagst. Also Knut Nevermann sagt, das ist nicht offen, das ist nicht pluralistisch. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit dir, da hast du gesagt, digitaler Ungehorsam, das ist was für Mittelschichtskinder aufwärts. Wir waren vorhin schon mal eben an diesem Punkt. Also für eine Elite, die das technische Wissen hat, Menschen, die wissen, wie man hackt, in Systeme eindringt, programmiert und so weiter. Das heißt, das ist eine elitäre Angelegenheit, solche Themen im Netz auszufechten, oder ist es, so habe ich jetzt dich, Theresa, eben gerade verstanden, doch eine pluralistisch gedachte Sache?
Worüber wir damals gesprochen haben, war der Versuch, in fremde Systeme einzudringen. Das heißt auch, die Kompetenz überhaupt zu haben, die Technik so gut beherrschen zu können.
Ja, klar.
Worüber wir jetzt ja auch reden, ist die Frage, wer welche Meinung wie im Netz mit Social Bots und keine Ahnung wie verbreitet. Das heißt, wie dieser Pluralismus sich erstens zeigt und wie er zweitens gesteuert werden kann. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Es gibt Leute, die wunderbare Menschen, die sitzen 18 Stunden zu Hause, sind gesellschaftlich ausgeschlossen und tun nichts anderes als Kommentare zu schreiben. Ja, die sind so verloren, die schreiben nur Kommentare, Kommentare, Kommentare. Das heißt, das ist natürlich nichts, was nur einem akademischen Milieu zusteht. Aber ich würde vielleicht auch gerne nochmal Herrn Nevermann anschließen an diese Idee des Pluralismus oder Überpluralismus, denn das ist ja im Kern, um es etwas provokativ zu sagen, das zentrale Problem unserer Gesellschaft heute, dass sozusagen, dass es viel zu viele Menschen gibt, die sich in ihren Möglichkeiten verloren fühlen. Ja,
ich lese in dem zu viel an Möglichkeiten oder in dem zu wenig?
In dem zu viel an Möglichkeiten. Also wofür wir in der Taz immer gestritten haben, war eine humanistische, pluralistische Gesellschaft, in der materiell die Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Das ist ja im Kern ein liberaler Gedanke. Und heute sind wir also in einem Deutschland und in einem Europa, das zumindest für Teile der Gesellschaft diese Freiheiten ermöglicht. Und es gibt aber andere Teile, die das als Kontrollverlust erleben und die, und das sehen wir ja dann in Ungarn, in Polen, in Frankreich, in den USA, im Kern die nationale Souveränität wiederhaben wollen und dafür protestieren. Und sie protestieren gegen eine pluralistische Gesellschaft, sie protestieren gegen einen Pluralismus, den sie geschenkt bekommen haben. Aus meiner Sicht ohne gute Gründe, aber es nützt natürlich nichts als akademisches Projekt, das sage ich dann jetzt doch, an der Idee abstrakt festzuhalten. Das heißt, die Frage ist natürlich, was wird diesen Menschen geantwortet, und meiner Meinung nach muss das eine soziale Antwort sein, muss das sich auch auszahlen in materiellen Möglichkeiten und Geld, wenn man diese Fragen klären will.
Und was würdet ihr sagen? Was muss die Antwort sein, um diesen Pluralismus, Martin sagt, der uns geschenkt wurde, dann auch wieder wertzuschätzen? Nein, man weiß ja, was man so geschenkt bekommt, wird oft nicht so doll gefunden.
Also ich finde erstmal wichtig, dass man sich klar macht, dass tatsächlich diese populistischen Bewegungen, die es ja gibt, dass die alle extrem antipluralistisch sind. Die sagen ja, wir sind das Volk und wir wissen, wo es lang geht, und wir und niemand sonst. Das Bekämpfen des Pluralismus heute ist, finde ich, ein politisches Problem. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, also stelle ich jetzt mal die Frage an die Fachfrau hier neben mir, bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht dieses Reduzieren auf einen Punkt, auf ein Issue, auf ein Thema und auf die monologische Art des Agierens im Internet, ob das nicht dieses auch ein bisschen befördert, die nicht mehr Bereitschaft, sich wirklich innerhalb von pluralistischen Gegebenheiten auch pluralistisch zu organisieren.
Also ich würde da gerne eine zweigeteilte Antwort geben. Weil einerseits sehe ich diese Gefahr schon, aber in einer anderen Weise. Und zwar glaube ich schon, dass Technokratie eine große Gefahr ist, auch für politische Bewegungen, die nämlich ja im Grunde davon ausgeht, es ist im Grunde so eine paternalistische Idee, dass diejenigen, die technisch wissen, wie es gehen könnte, damit auch die Berechtigung haben, ihre Meinung umzusetzen. Das nennen Aktivisten in diesem Feld oft Duocracy, also die Politik des schieren Tuns. Weil wir wissen, wie eine bessere Gesellschaft im Netz gebaut werden könnte, machen wir das jetzt einfach. Und ich glaube schon, dass das genau nämlich da dieser Gedanke des Pluralismus ganz wichtig ist und oft nicht mitgedacht wird, dass das eben nicht ausreicht. Und ja, wir genau da eben wieder zusätzliche Zugangspunkte für demokratische Debatte eben auch über das Netz und wie wir es haben wollen, hinzukommen muss.
Herr Nevermann, ich würde Sie aber gerne einfach nochmal ganz konkret fragen. Denken Sie auch manchmal, oh Mist, hätten wir damals diese Möglichkeiten gehabt? Wie cool, wie geil wäre das gewesen, das Rektorat der FU zu hacken? Wäre das ein Weg gewesen, wo Sie gesagt hätten, jo, da bin ich dabei? Oder wäre Ihnen das schon viel zu sehr außerhalb dessen gewesen, was Sie da betreiben wollten?
Also uns hat die Besetzung des Rektorats und das Klauen der Unterlagen gereicht, muss ich mal sagen. Das war zu
ist das ein qualitativer Unterschied?
Ja, weil das zugleich eine Regelverletzung ist und so weiter und das sichtbar war und man das mit Leuten zusammen machen konnte und nicht nur individuell einer herumhackt und dann irgendwelche Ergebnisse hat.
Nein, also ein guter Hack braucht schon auch ein paar Leute, würde ich sagen.
Ja, aber wo man das heute bedauern kann oder was wir damals nicht hatten, ist die Benachrichtigungsvielfalt, die man hat. Also wenn ich mir unsere Spaziergangsdemonstration vom Winter 66, 67 angucke, da ging das nur wirklich durch lautes Rufen da. Wenn wir da alle ein Handy gehabt hätten oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, uns zu versammeln, das hätte die Geschichte in eine unglaubliche Dimension gebracht.
Okay, jetzt kommt Herr Nevermann aus einer Protestbewegung, die tatsächlich physisch anwesend war, um was erreichen zu wollen, um was klauen zu wollen oder um was zu blockieren. Ihr beide beschäftigt euch auch, nicht nur, aber auch mit den digitalen Möglichkeiten, Protest zu zeigen, Widerstand zu leisten. Ich glaube, die Frage, die jetzt im Raum steht und ihr seid jetzt schon von verschiedenen Richtungen drauf losgegangen ist, wie kriegt man das zusammen? Also das eine ohne das andere funktioniert nicht, wäre jetzt meine These oder gibt es da Widerspruch?
Also ich glaube, das widerspricht sich gar nicht, weil einfach ein Großteil unserer heutigen Machtstrukturen sich eben auf digitale Technologien verlagern und auch auf digitale Infrastrukturen verlagern. Das heißt, wo heute die kompletten Systeme auch der Universitäten einfach im Netz existieren, würde es vielleicht schon Sinn machen, um dort vielleicht, ja, in was für einem Kontext auch immer das dann irgendwie denkbar wäre, eben auf diese Infrastrukturen zuzugreifen und nicht das Rektorat zu besetzen. Aber das ist in jedem Kontext neu zu entscheiden. Aber das ist eben die Veränderung, die unsere Gesellschaft gesamtgesellschaftlich gemacht hat, dass immer mehr Systeme unserer Gesellschaften sich in digitalen Infrastrukturen sehr manifest abbilden.
Und aber funktioniert das, wenn quasi nur im Netz angegriffen wird und das auf den Straßen und Plätzen und Parlamenten keine Entsprechung hat?
Ich würde sagen, das gibt es nicht, dass etwas nur im Netz ist. Das Internet ist ja ein großer Teil auch unserer, zumindest potenziell unserer politischen Öffentlichkeit. Das heißt, natürlich muss das immer auch in eine gesellschaftliche Debatte getragen werden und genauso sehr Teil unserer Auseinandersetzung werden. Deswegen, ich glaube, es geht einfach nur um eine neue Medialität, die dieser Protest bekommt.
Deine 5 Cent zum Thema, Martin.
Ja, nee, ich schließe mich da an. Also nur im Netz, was soll das heißen? Nur im Netz fließt auch der Strom. Ja? Wenn der Strom nicht mehr fließt, dann fließt kein Strom mehr, nur im Netz. Protest, glaube ich, der relevant ist, bricht Tabus. Protest, der was verändern will, braucht ein Drohpotenzial. Protest, der ernst genommen werden will, braucht einen materiellen Kern. Wo sich das abspielt, ist eigentlich nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob der materielle Kern und das Tabu groß genug ist, damit andere ihn wahrnehmen und darüber reden. Mhm. Das kann natürlich auf allen Ebenen stattfinden. Und
hast du vielleicht ein Beispiel für so eine Allianz?
Eine Allianz? Nee, weil ich auch in dieser Logik, also würde ich jetzt nicht denken, natürlich, ich meine, hat jetzt WikiLeaks nur im Netz stattgefunden? Ich würde sagen, nein. Ja. Hat Edward Snowden nur im Netz stattgefunden? Nö, der hat in einem Hotelzimmer in Singapur gehockt. Hat die SPD einen Hackathon nur im Netz gemacht, um den Wahlkampf vorzubereiten? Nein, die laden junge Leute ein, die sollen da hacken, die basteln dann ein Martin-Schulz-Spiel und am Ende fährt ein Zug nur durchs Netz, über den aber alle reden und der dafür sorgt, dass Martin Schulz irgendwie neue Wähler kriegt, nicht nur im Netz. Ja, also das heißt, da würde ich mich jetzt weigern, überhaupt in dieser Richtung weiterzudenken. Nee, also im Kern ist doch die Frage, wo findet sozusagen eine Intervention statt, die so relevant ist, dass darüber gesprochen wird. Und nochmal, ich würde sagen, da gibt es diskursive Interventionen. Wir sehen zum Beispiel Kommunikationsguerilla, lustige Stunts oder Gags, Proteststunts. Wir hatten in den letzten Jahren mit dem Zentrum für politische Schönheit wirklich bravouröse Inszenierungen von Protest, die mit verschiedenen Perspektiven gespielt haben. Das sind aber letztlich diskursive Momente. Und dann gibt es eben ich weiß nicht, meine Mutter ist im Betriebsrat eines Krankenhauses bei Verdi und natürlich müssen die sozusagen gucken, wie ihre materiellen Rechte als Arbeitnehmer verbessert werden. Und da gibt es eben sehr viel, was sozusagen nicht uns nicht täglich beschäftigt, aber was natürlich der Kern vom Protest, von politischem auch ist. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, entlang dieser Linien zu streiten. Und was wenn vielleicht noch als letzten Satz, da denke ich, müssen wir jetzt immer wieder über Rechtsaußen reden und über die materiellen Fragen, die dort auch gestellt werden.
Mhm. Jetzt hat Herr Nevermann vorhin erzählt, was Aktionen waren, an denen er sich beteiligt hat. Wie guckt ihr denn dann zum Beispiel auf so eine historisch ja abgeschlossene Bewegung wie die Studentenbewegung? Gibt es da noch Anknüpfungspunkte für zeitgenössische Protestbewegungen oder ist das für euch dann eher, ich sag's jetzt mal salopp, Opa erzählt vom Krieg rein historisch und in sich abgeschlossen und Schluss und Strich drunter?
Ich glaube immer, dass diese verschiedenen Protestformen voneinander lernen können und dass das in keiner Weise eine abgeschlossene Geschichte ist. Es ist sogar so, dass im Netz ganz interessanterweise als allererstes die Idee einer virtuellen Sitzblockade quasi den zivilen Ungehorsam so als Idee im Netz besetzt hat. Da wurde also diese Taktik, die man kannte aus dem zivilen Ungehorsam, übernommen, obwohl auf technischer Ebene was ganz anderes passierte, nämlich eine DDoS-Aktion, die zum Beispiel eine Webseite dazu gebracht hat, dass sie nicht mehr aufrufbar war. Also im Grunde etwas ganz anderes, was aber denselben Namen bekam, weil man nämlich damit im Grunde so ein kulturelles Erbe antreten wollte, um in der Tradition des zivilen Ungehorsams zu stehen. Und wo es dann irgendwann viel interessanter wurde, war da, wo Aktivisten ganz eigene Formen des digitalen Protests entwickelt haben, wo eben nicht mehr genau nur versucht wurde, das zu adaptieren, sondern im Grunde aus den Gegebenheiten des Netzes eigene politische Formen der Ausdrucksweisen entwickelt wurden.
Herr Nevermann, Sie waren AStA-Vorsitzender, dann waren Sie aber ganz ähnlich wie andere Studentenbewegte eher im politischen Orbit unterwegs, politischer Beamter unter anderem im Bundeskanzleramt. Sie waren Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung. Was sehen Sie denn so als den Verdienst der Studentenbewegung, die dieser Gang durch die Institutionen, wie das immer tituliert wird, mit sich gebracht hat?
Also ich finde schon, dass wir dann nach 68, die wir überwiegend nicht in irgendwelche terroristischen Abwege geraten sind, sondern uns orientiert haben an einem normalen weiteren Leben, sehr viel verändert haben. Also wenn Sie sich mal eine Schulklasse angucken von 1965, 1971, ist es total anders. Wenn Sie in die Verbände hineingeguckt haben, bis zu den Gewerkschaften, bis zum ADAC, überall haben sich Veränderungen stattgefunden, weil dieses wirkte auf sehr viele Menschen, auch wenn sie nicht lokal dabei gewesen sind, haben sie davon gehört und gelesen und haben gemerkt, Anti-Autoritarismus, also Infragestellen von herkömmlichen Autoritäten, ist was Vernünftiges, da kommt was bei raus, da kommt man zu neuen Erkenntnissen, da kann man auch neue Wege gehen, da gibt es neue Kommunikationsformen, man gibt sich viel mehr Mühe in allen Bürokratien, in allen Gerichten und überall, wo sie hingucken wollen, nach 1970, als das vorher der Fall war, miteinander was zu machen, sich abzustimmen, der Rationalität zu vertrauen, dem Argumentieren und so weiter, was ja alles unsere große Philosophie war, wir glauben an die Aufklärung, an die Vernunft. Das ist ja auch nach wie vor richtig und ich glaube, da ist eine Menge guter Sachen gelaufen. Ich will aber eine Sache hinzufügen, es hat sich seitdem natürlich auch noch eine Menge ereignet von der AKW-Bewegung, die ja wirklich eine Massenbewegung war. Daran war die Studentenbewegung sozusagen doch sektoral begrenzt, wollen wir mal sagen. Oder nehmen Sie mal das ganz große Thema der Wende 89-90. Nehmen Sie die DDR, nehmen Sie den ganzen Ostblock, was sich da abgespielt hat. Ich meine, tut mir leid, da sind wir natürlich sozusagen kleine Krücken dagegen und haben mal ähnliche Worte gebraucht. Aber richtige welthistorische Veränderungen haben sich 89-90 abgespielt. Und übrigens jetzt, friedlich.
Jetzt hat aber, ich würde gerne noch mal auf die Rolle der Ehe dem Studentenbewegten dann in den Institutionen zu sprechen kommen. Weil Martin, du hast ja ziemlich insistiert auf, letztlich Fragen von seinen nun haben, also materiellen Fragen, die dann in soziale münden und du hast auch die Bewegungen angesprochen, die die Anti-Autorität überhaupt nicht toll finden, sondern die eher sich eine autoritäre Hierarchie wünschen, die sich einen Führer wünschen, der alles managt und an dem man eine Menge abgeben kann. Ist es insofern vielleicht dann doch, ich frage Sie das als Zeitgenosse, ein historisches Verschulden, dass der größte Sozialabbau in der Geschichte der Bundesrepublik, die Hartz-IV-Gesetze, dann unter einer rot-grünen Regierung, also unter einem Kanzler Schröder und einem Vizekanzler Fischer geschmiedet wurden?
Also jetzt können wir reden über die Hartz-IV-Geschichten. Sie dürfen nicht vergessen, dass damals ein wesentlicher Punkt war, dass die gesamte Sozialhilfe abgeschafft wurde, die bei den Kommunen war damals und vom Bund mitfinanziert werden. Wenn wir das damals nicht gemacht hätten, dann wären die Gemeinden in der ganzen Bundesrepublik in die Knie gegangen. Es wäre gar nicht gegangen, angesichts von Arbeitslosigkeit damals 5%. Also da muss man mal ein bisschen vorsichtiger sein, was da eigentlich Abbau war und was nicht. Da gibt es eine Reihe von Diskussionen, die man führen kann. Ich glaube allerdings, dass es vernünftig war, den Weg zu machen und zu sagen, jawohl, wir machen auch mal unpopuläre Maßnahmen, wenn sie denn vernünftig sind. Und die waren ja, wollen wir mal sagen, zu 80% vernünftig.
Okay. Ja, das können wir dann bei anderer Stelle nochmal vertiefen, würde ich sagen.
Okay, 13.52 Uhr. Martin, wenn du was entgegnen möchtest, tu es kurz, dann würde ich nämlich anheben zur Schlussrunde.
Nein, der Erfolg, den Martin Schulz im Moment zu spüren vermeint, ist ja die Antwort auf die These, die Sie gerade hatten, nämlich, dass ganz viele Menschen im Land ja schon auch das Gefühl haben, es müsste sich doch mal wieder um sie gekümmert werden.
So, jetzt würde ich zum Schluss gerne tatsächlich rundherum einfach fragen und vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Herr Nevermann. Wo sehen Sie denn aktuell das Dynamit, die Kraft für eine große soziale Bewegung? Martin Kaul hat die von rechts schon angesprochen. Sehen Sie weitere, andere?
Also ich glaube schon, dass wir gemeinsam darüber nachdenken müssen, ob die Attraktivität des hergebrachten parlamentarisch-parteipolitischen Regierungssystems weiter funktionieren kann. Ich habe im Augenblick, wenn man so rumhört und Wahlkampf macht und so, kriegt man schon mit, dass da unglaublich viele Abwendungen stattfinden von unserem parlamentarischen Regierungssystem. Und da muss man drüber nachdenken, wie man eigentlich dagegen steuern kann. Denn das ist natürlich alles in allem eine ziemlich revolutionäre Errungenschaft, die hier so mal eben mit links wieder über Bord gekippt
wird. Und haben Sie eine Antwort auf die selbstgestellte Frage, wie man dem entgegentritt?
Ja, ich glaube schon, dass die Art und Weise, in der über Politik beraten wird, nicht mehr funktioniert. Und das hängt, glaube ich, weniger mit den neuen Medien zusammen, als damit, dass tatsächlich diese Form des Auseinandersetzens nicht mehr gemocht wird. Es guckt ja keiner mehr hin. Es berichtet ja keine Zeitung mehr über eine Bundestagsdebatte. Früher wurden jeder, der sich zu Wort gemeldet hat, in der Zeitung auch erwähnt. Das ist alles vorbei.
Ist das so? Also ich habe tatsächlich... Ja gut.
Martin, das müsst ihr gleich leider draußen besprechen. Ich würde Theresa gerne fragen, was denkst du, wo liegt die Kraft für eine starke soziale Bewegung? Bei dir würde ich vielleicht vermuten oder hoffen, dass du mir eine Online-Antwort gibst.
Ja, nee, da muss ich leider enttäuschen. Ich glaube, leider ist es wirklich zunehmend so, dass das Internet an immer unpolitischerer Ort wird, wo viel zu sehr Kommunikation eingehegt wird, auch durch kapitalistischen Nutzen von all dem, was wir so benutzen. Das, was ich in meiner Forschung mir angeschaut habe, sind eher die strahlenden Ausnahmen. Und die sprechen dafür, dass das Internet zumindest ein sehr spannendes Potenzial hat, weil es doch in einem gewissen Ausmaß zumindest eine dezentrale
Technologie ist. Möchtest du unseren Blick lenken auf ein Projekt, auf eine Idee?
Ja, ich glaube, vielleicht einfach nur als Anstoß, zum Beispiel, wo Phil Zimmerman PGP entwickelt hat, was damals ein Rechtsbruch war, weil er entschieden hat, dass diese Verschlüsselungstechnologie existieren sollte als neue Form der Infrastruktur, um Demokratien private Kommunikation zu ermöglichen. Da hat er einen Beitrag geleistet für diese Idee, von der er glaubte, dass sie Demokratien stärken würde. Und ich glaube, ähnliche Ideen könnte man auch heute weiter umsetzen, weil das Internet schon da eine infrastrukturelle Offenheit bietet. Aber gleichzeitig ist das nicht im Moment besonders naheliegend und auch nicht selbstverständlich, sondern ich glaube, es ist harte Arbeit und bietet zwar ein Potenzial, aber wir müssen dafür kämpfen.
So, Martin, zum Schluss möchte ich es von dir auch hören. Wo wird diese harte Arbeit geleistet?
Die harte Arbeit für eine bessere Gesellschaft wird im Moment in den Willkommensinitiativen in Deutschland geleistet. Ich war letzte Woche in Israel, in Yad Vashem, und habe mich da ganz intensiv mit unserer deutschen Geschichte nochmal auseinandersetzen dürfen. Erschreckende Geschichte. Wenn wir auf die Zeit der letzten hunderte Jahre in Europa gucken, haben wir ein ganz kurzes Zeitfenster des Friedens. Das waren die letzten 50, 60 Jahre. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Antwort, die häufig als Antifa-Antwort gehandelt wird, aber eigentlich eine Angela-Merkel-Antwort ist nie wieder Faschismus. Mhm. Und wenn wir sehen, dass wir fast täglich Übergriffe auf Flüchtlingsheime haben, Brandanschläge, Überschwemmungen, und wenn wir sehen, dass die Waffenscheine sozusagen die Verteilung der Waffenscheine massiv ansteigt in Deutschland, dann denke ich, ist das eine ganz zentrale Aufgabe für jeden Antifaschisten, der am 1. Mai zur revolutionären 1. Mai-Demo geht und für Angela Merkel. Und das ist ein gutes Projekt für 90% der Gesellschaft.
Besten Dank an Dr. Knut Nevermann, Theresa Züger und Martin Kaul für die Mitarbeit, die tätige, an unserem Protestprogramm am Tag der Arbeit. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch weiter kauen wollen, an unserem Thema noch bis Mitte Juli läuft an der FU eine Vorlesungsreihe zur Studentenbewegung, 50 Jahre danach, so lautet der Titel, mitorganisiert von Dr. Knut Nevermann. Theresa Züger kann man, glaube ich, sehen und hören mitunter am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Nächstens dann auch, wenn sie veröffentlicht ist, ihre Dissertation lesen. Und Martin Kaul in der Taz. Besten Dank euch drei, Ihnen drei für den Besuch. Schönen Feiertag noch. Tschüss.
Danke.